www.nischenschlager.com. Energie für Körper und Geist, der Podcast für dich und andere Menschen, die mehr aus ihrem Leben machen wollen. Hier geht's darum, das Beste aus dir herauszuholen, aus deinem Körper, deiner mentalen Stärke, deiner Ernährung und deinem Lifestyle. Und jetzt viel Spaß mit deinem Gastgeber, Erich Frischenschlager.
Hallo und herzlich willkommen zur Folge 127 meines Podcasts Energie für Körper und Geist. Diese Folge wird live aufgenommen am Sporterziehertag 2024 an der Pädagogischen Hochschule in Graz. Der Sporterziehertag ist die größte Fortbildung in Österreich für Sportlehrerinnen und Sportlehrer. Es waren 500 Kolleginnen und Kollegen vor Ort. Wir hatten 16 Aussteller, über 32 Workshops und die Stimmung war großartig. Das Thema heute war, wie sich Bewegung und Sport auf die mentale Gesundheit und auf die Gehirngesundheit auswirkt. Und dazu gab es verschiedene Vorträge und Workshops an der Hochschule. Eine der Hauptreferentinnen war Dr. Manuela Mazzetonia. Und mit ihr werde ich genau über dieses Thema sprechen. Manuela arbeitet und forscht an der Johannes Kepler Universität in Linz und ist Autorin zahlreicher Bücher über das Thema Gehirn. Als aufmerksame Hörerin und Hörer dieses Podcasts hast du wahrscheinlich schon einige Interviews mit ihr gehört. Wir haben ja zu jedem Buch von ihr eigentlich auch ein Interview gemacht. Das letzte ist Wellness für das Gehirn. Besonders empfehlenswert für alle, die gern Sport machen, ist schon ein älteres Buch von ihr, das heißt Beweg dich und dein Gehirn sagt Danke. Dort erfährst du, wie du Stresssymptome, Übergewicht, Depressionen und sogar Demenzerkrankungen vorbeugen kannst. Von diesen Effekten profitierst du, wenn du dich regelmäßig bewegst und dabei muss es nicht einmal Hochleistungssport sein. Das zeigen sehr, sehr viele Studien. Das alles und mehr erklärte die italienische Neurowissenschaftlerin heute in ihrem Vortrag und das werden wir auch im Podcast noch einmal besprechen. Und vor allem spricht Manuela nicht nur darüber, sondern sie lebt ihr Konzept auch und sie verrät uns auch, wie sie dieses Konzept im Alltag umsetzt. Höchst spannend, kann ich euch nur sagen. Bevor wir jetzt aber reinstarten ins Interview, habe ich noch einen Fortbildungstipp für dich, den du auf jeden Fall beherzigen solltest. Der ist richtig, richtig gut. Ja, Hand aufs Herz, hast du dich schon einmal gefragt, ob deine Beinachsen optimal eingestellt sind? Sie sollten funktionell arbeiten, damit du richtig Power auf deine Füße bringst beim Sprung, beim Sprint und in deiner Athletik. Am 19. November ab 18 Uhr findet eine Online-Fortbildung genau darüber statt. Mit dem Thema 3D-Beintraining nach dem Prinzip der Spiraldynamik mit dem Innsbrucker Athletiktrainer und Sportphysiologen Michael Meierhofer. Gerade durch sportliche Belastungen kommt es oft zu Fehlstellungen in der Beinachse, was sich langfristig auf die Gesundheit des Beckens, deiner Knie und des Sprunggelenks negativ auswirken kann. Mit dem Konzept der Spiraldynamik ist es möglich, die axiale Stabilität wiederherzustellen, sodass die Knie, das Sprunggelenk und die Hüfte wieder Sprungkraft entwickeln können und als Stoßdämpfer wirken. Das Training wird mit drei Kameras übertragen, einer Bewegungskamera, einer Anatomiekamera und einer Theoriekamera. So kannst du die Bewegungen exakt sehen und zu Hause gleich praktisch nachvollziehen. Gerade Michael Meierhofer steht ja dafür, dass er sehr viel Praxis in seine Fortbildungen einbaut. Das solltest du dir auf keinen Fall entgehen lassen. Und wenn du jetzt interessiert bist, dann schau auf bewegungsakademie.at. Dort findest du alle Infos dazu und auch den Link zu den Tickets, solange es sie noch gibt. Eine tolle Fortbildung am 19. November, von der man sehr viel profitieren kann. Egal, ob du Coach bist, Trainer oder einfach nur Athlet. Jetzt aber ist es Zeit für das Interview mit der Neurowissenschaftlerin Dr. Manuela Mazzetonia. Ich wünsche dir viel Spaß dabei. Herzlich willkommen im Radio Igel Studio. Mein Name ist Erich Frischenschlager und ich melde mich heute live vom Sporterziehertag am Campus der Pädagogischen Hochschule Steiermark. Ich habe unsere Keynote-Speakerin heute zum Interview gebeten. Es ist Dr. Manuela Macedonia. Hallo Manuela.
Hallo Erich.
Hallo. Manuela ist von Linz angereist gestern schon, damit sie uns heute zur Verfügung steht. 3 Stunden Autofahrt. Und wie hat sich der Sporterziehertag für dich angefühlt heute?
Ich habe heute nicht viel Sport gemacht. Ich bin nur zu Fuß gekommen, weil ich in der Nähe vom Bahnhof ein Hotel habe. Und ich habe mir gedacht, soll ich schnell mit dem Auto hinfahren oder gehe ich früher vom Hotel weg? Und ich gehe so circa 2,4 Kilometer. Und dann 2,4 zurück. Es ist zwar nicht viel, aber es ist besser als nichts.
Für unsere Hörerinnen und Hörer müssen wir vielleicht klarstellen, was du beruflich so machst. Du beschäftigst dich mit dem Gehirn an der Johannes Kepler Universität in Linz und erforscht kognitive Prozesse. Und in deinem Fall oder in unserem Fall hast du dich speziell damit beschäftigt, wie sich Bewegung auf das Gehirn auswirkt. Und da sind wir schon mitten beim Thema. Du bist heute zu Fuß hergegangen. Bringt es deinem Gehirn was?
Es bringt immer was, wenn wir uns bewegen und wenn es auch wenig ist immer besser als gar nichts. Ja, wenn ich einen ganzen Tag nur im Auto sitze, ist ein schlechter Tag. Und Bewegung löst gewisse Prozesse aus, die für unsere kognitiven Fähigkeiten, also fürs Denken, Lernen etc. extrem wichtig sind und aber auch für eine stabile Psyche.
Das klingt schon mal sehr gut. Das heißt, Sportler haben eigentlich das schönere Leben, das glücklichere Leben, kann man das so sagen? Sie können sich besser konzentrieren, Leute, die regelmäßig Sport machen?
Ich würde unterscheiden zwischen sportlichen Menschen und Sportlern, weil unter Sportlern versteht man vielleicht auch Profis, ja, zum Beispiel Leute, die Triathlon machen oder sogar Ironman. Und Menschen, die sportlich sind und die regelmäßig ausreichend Bewegung machen, können eben mit diesen positiven Prozessen rechnen. Wenn man aber ständig im Wettkampfmodus ist, natürlich hat man andere Ziele. Und dieser Wettkampfmodus führt dazu, dass man auch Cortisol, also Stresshormon Cortisol, ausschüttet, welches sich nicht unbedingt positiv auf unser Gehirn auswirkt.
Genau, Cortisol lässt ja viele Systeme im Körper eher abbauen. Und kannst du das vielleicht?
Cortisol ist im Prinzip für das, also es ist ein Hormon, das uns die Evolution mitgegeben hat, um plötzliche Stoffwechselumstellungen durchzuführen. Das heißt, wenn wir eine Gefahr wahrnehmen, müssen wir diese evolutionäre Reaktion auslösen, also Kampf- oder Fluchtreaktion. Und dafür brauchen wir plötzlich viel Kraft in den Muskeln und die steht uns zur Verfügung, wenn wir Sauerstoff angereichertes Blut haben, also mehr davon. Und das passiert eben, indem Cortisol den Stoffwechsel umstellt, indem wir öfters atmen und das Herz schneller schlägt. Und somit haben wir mehr Sauerstoff im Umlauf. Und diese Umstellung ist gut, aber wenn Cortisol nicht abgebaut wird in Form von Bewegung und auch indem die Gefahr nicht mehr da ist, ja, also Mammut erlegt, Cortisol erledigt, kann es sein, dass eben dieses überschüssige Cortisol sich negativ auf die Organe auswirkt, also ist ein Gift, ja, macht auch Zellen kaputt und schrumpft, lässt gewisse Teile des Gehirns auch sehr auffällig schrumpfen, zum Beispiel der Hippocampus, also in Tierexperimenten hat man gesehen, dass es bis zu einer 30-prozentigen Schrumpfung kommen kann. Und ja, also es ist nicht für, sagen wir so, es ist gut für kurze Phasen Cortisol auszuschütten, um adäquat auf Gefahren zu reagieren. Aber es ist nicht gut, ständig im Cortisolbad zu leben, weil das macht eben, wirkt sich negativ aus.
Also Langzeitstress, den wir im Job haben oder auch privat manchmal in Beziehungen, das macht wirklich krank, kann man sagen.
Ne? Richtig. Mhm. Ich denke, jeder hat seine Themen, ja, ob es im privaten Bereich ist, muss ja nicht unbedingt die Beziehung sein, aber es kann auch unter Kollegen oder in der Arbeit. Ich meine immer, unter schlechten Stress verstehe ich diesen psychosozialen Stress, also der Stress, der uns unglücklich macht. Nicht, ich habe viel zu tun, weil in der Umgangssprache sagen wir, heute habe ich keine Zeit, ich habe Stress. Ja? Gemeint ist, ich habe keine Zeit, weil viel zu tun ist. Dieses viel zu tun ist nicht unbedingt mit Cortisolausschüttung verbunden. Wenig zu tun, aber etwas, was ich nicht machen will oder in einer Situation, die mir nicht passt, das ist dann echter Stress. Ja, vielleicht arbeite ich weniger und ich habe mehr Stress, wenn mir die Arbeit nicht zusagt, wenn mir die Arbeitssituation eine Belastung ist, wenn meine Vorgesetzten mich nicht schätzen und so weiter und so fort.
Wenn ich jetzt Hobbysportler bin und dreimal in der Woche laufen gehe, so in einer moderaten Distanz bis, sagen wir mal, 10 Kilometer pro Lauf, dann wirkt sich das aber sehr positiv aus, würde ich mal sagen, oder? Das ist ja das, was wir angesprochen haben, auch im Vortrag.
Ja, also wir sollten regelmäßig Bewegung machen. Je jünger und je fitter wir sind, umso mehr sollten wir auch versuchen, diese Fitness zu erhalten für das Gehirn. Dreimal in der Woche ist ein guter Durchschnitt, aber dreimal in der Woche eine Stunde laufen und dass man auch vielleicht beim Lauf schwitzt. Mhm. Ja. Ich bin dafür, dass man sich jeden Tag bewegt, jeden Tag auch nur ein Spaziergang, besser als nichts. Mhm. Man spricht von diesen 10.000 Schritten, das sind circa 6 bis 7 Kilometer, je nach Schrittlänge. Das wäre ein guter Durchschnitt, auch für Menschen, die nicht laufen wollen. Aber diese Bewegung eben hält jene Mechanismen im Gehirn aktiv, die für unsere Kognition und für die Psyche so wichtig sind.
Genau. Und das ist ja auch, das wird ja immer berichtet von Sportlern auch, dass sie positive Emotionen haben, dass ihnen sogar vielleicht Ideen kommen auf Probleme, die sie mitschleppen schon längere Zeit während des Trainings, dann plötzlich poppt eine Idee auf und sie werden kreativ vielleicht sogar dabei. Ne?
Ja, also du hast jetzt zwei Themen angesprochen. Das eine ist mit den Emotionen und das andere ist mit der Kreativität. Das sind zwei verschiedene Prozesse. Emotion, weil oft höre ich auch, man schüttet Endorphine aus während eines Laufs oder Trainings oder so. Man schüttet eigentlich Dopamin aus. Endorphine sind körpereigene Opioide, die der Körper ausschüttet in einer Extremsituation. Das heißt also, wenn ich Ironman mache und ich bin am Ende vom Marathon, ja, und das ist die dritte Phase des Ironmans, kann es sein, dass der Körper, um die Schmerzen zu überwinden, um das Überleben zu sichern, diese Endorphine ausschüttet, die mich bis zum Ziel bringen. Also das sind echte Endorphine. Aber sonst dieses gute Gefühl oder auch, mein Gott, endlich bin ich rausgekommen und ich sehe jetzt den Sonnenschein und der Herbst ist wunderschön und man kommt nach dem 10 Kilometer Lauf zufrieden nach Hause, da hat man Dopamin ausgeschüttet. Ja? Also die Endorphine sind eher dann, wenn der Körper sich in Gefahr fühlt oder in der extremen Situation. Und das andere Thema, also mit dem mit der Kreativität, das ist total spannend. Ich habe das auch in meinen Büchern beschrieben, vor allem in Beweg dich und dein Gehirn sagt Danke. Ich bin immer sehr, also selbst auch beim Spazierengehen, ja, ich bin immer überrascht, wie viele Lösungen mir zu Themen kommen. Also ich habe ständig was im Kopf, ja, ob es jetzt das neue Buch ist, wie ich ein Kapitel gestalte oder auch forschungsmäßig gibt es manchmal Nüsse zu knacken. Ja. Du hast Daten, du hast eine Hypothese, du hast die Daten erhoben und jetzt musst du das Ganze im Einklang mit einer Theorie bringen. Und manchmal ist es, sagen wir so, beim ersten Überlegen ist der Weg noch nicht sichtbar. Und ich kann stundenlang am Schreibtisch sitzen und ich komme nicht auf die Lösung. Gehe ich raus, zum Beispiel Langdistanz mit dem Fahrrad, es kommen mir so viele Ideen und eigentlich könnte es so sein und jenes sein. Und das hat damit zu tun, dass Kreativität im Vorderhirn angesiedelt ist und sie ist und unser Gehirn, also in dem Bereich, arbeitet in zwei Modalitäten. Eine ist fokussierte Aufmerksamkeit und die andere ist das, was man in der Fachsprache Entschuldigung, Default Mode bezeichnet. Default Mode ist ein Zustand des Bewusstseins, wo keine Aufgabe da ist. Ja, das ist dieses im Flow sein oder Tagträumen.
Entspannter Zustand.
Entspannter Zustand, genau. Und diese zwei Modi wechseln sich immer im Takt ab, ob wir es wollen oder nicht. Ja, das ist einfach so. Und wenn wir aber am Schreibtisch sitzen und wir diese Lösung suchen, bewusst suchen, dann haben wir einfach, also üben wir Einfluss auf dieses Aufmerksamkeitsmodus mehr aus, ja, sodass wir darin bleiben wollen unbedingt. Und da sind nur feste Lösungen vorhanden. Es sind so Schemata zur Lösung von Themen, die schnell herkommen, also bei Aufmerksamkeit. Aber oft fügt sich das Problem nicht zu diesem Schema, das schon länger da ist. Ja, wir müssen weggehen von dieser fokussierten Aufmerksamkeit. Wir müssen mehr in dieses Default Mode kommen, sodass diese starren Schemata nicht Anwendung finden. Und dann eben im Default Mode kann es sein, dass ein Gedanke ganz einen anderen Weg nimmt, nicht vom starren Modus, und dass dann die Lösung da ist.
Ja, sehr schön. Also mir geht es ja ganz gleich. Ich kann das nur unterstreichen. Es ist schwer zu beschreiben, aber es ist wirklich tatsächlich so. Also mir fällt auf, wenn man am Schreibtisch sitzt, dass immer mehr vom Gleichen kommt. Also gleiche Lösungsprozesse, und das passt aber oft nicht. Und wenn man in Bewegung ist, dann wird man wirklich kreativ und dann nimmt man auch andere Wege. Und ja, und dann kommt es plötzlich zu einer schönen Idee, die vieles löst. Wir haben heute auch kurz, oder du hast das eigentlich kurz angesprochen, dass besonders Kinder davon profitieren oder Jugendliche, wenn sie Sport machen, weil sich dann im Gehirn schon etwas vormanifestiert, was für die spätere Gehirngesundheit Basics legt, oder?
Ja.
Vielleicht kannst du uns das ein bisschen erklären, weil wir sind ja heute beim Sportpädagoginnen-Tag, beim Sportlehrertag, und das ist ja ein wichtiger Punkt eigentlich für die Arbeit von Sportpädagoginnen.
Ja, die Frage ist immer die, ist es notwendig, dass Kinder und Jugendliche Sport machen? Weil jetzt leben wir in einer Zeit, wo viele andere Versuchungen da sind, also sprich Games, sprich Handy, egal was man mit dem Handy oder den Games macht, auf jeden Fall zieht die Beschäftigung mit diesen elektronischen Medien extrem viel Zeit ab. Und jetzt die Kinder möchten schon das machen, und die Eltern fragen sich auch oft, müssen wir immer einen Streit vom Zaun brechen, wenn wir ihnen jetzt die Medien wegnehmen, damit sie endlich rausgehen, ja, und sich bewegen oder eine andere Aktivität anfangen. Und ich sage ja, es ist notwendig, dass Kinder sich bewegen, denn die Bewegung führt dazu, dass die Hardware Gehirn anders aufgebaut wird. Das heißt, ich kann eine stabilere, bessere Hardware haben, wenn ich in meinen Kindheits- oder Jugendjahren, mich bewegt habe. Zum Beispiel die Ausschüttung von Nervenwachstumsfaktor, das ist sozusagen ein Dünger für die Gehirnzellen, wird in der Kindheit und im Jugendalter speziell eingestellt. Das heißt, bewege ich mich, schüttet mein Gehirn immer diese Substanz aus, im vermehrten Ausmaß, und dieses System bleibt mir dann später so. Und das ist gut, um eben ein ganzes Leben leistungsfähig zu bleiben und im Alter weniger Demenzerkrankungen zu erleben.
Das ist lustig, dass du das so sagst. Die Eltern drängen ihre Kinder rauszugehen. Bei mir war es gerade umgekehrt, wenn ich mich zurückerinnere. Also meine Eltern wollten, dass ich meine Hausübungen mache, und ich wollte eigentlich immer rausgehen, Fußball spielen oder was. Also die Zeit hat sich wirklich extrem verändert. Das ist schon ein paar Jahre her, muss ich zugeben, aber es hat sich wirklich verändert. Und das sieht man leider auch an den Ergebnissen oder an den Erkrankungen von Jugendlichen. Gerade seit Corona nehmen ja die mentalen Probleme gerade bei Jugendlichen extrem zu. Da sind ja die Medien voll davon. Und das wäre echt ein adäquater Zugang, ohne irgendwelche chemischen Substanzen, die man dazu hernehmen könnte, auf natürliche Weise da eine Besserung herbeizuführen, nehme ich an. Ne?
Mir ist auch besonders wichtig, allen zu erklären, dass Bewegung keine Nebeneffekte hat, also keine schlechte Auswirkung. Und wenn man jetzt eine Depression behandeln will, ja, eine Depression, die derzeit viele Jugendliche haben, kann man natürlich zum Psychiater gehen und sich Antidepressiva und Beruhigungsmittel und Schlafmittel geben lassen. Dann ist das Kind ja eingestellt, aber das bewirkt eine Dämpfung des Denkens, des Lernens und macht früher oder später eine gewisse Abhängigkeit auf die Medikamente. Und die frühkindliche oder sagen wir so frühjugendliche Abhängigkeit auf Medikamente führt dazu, dass dieses Gehirn umgebaut wird auf ein Gehirn, das leichter auf Drogen reagiert. Ja, das heißt also, Medikamente in der Kindheit und Jugend zu nutzen zu müssen, ja, bedeutet, dass man später anfälliger ist, sowieso auch für diese psychische Erkrankungen, ja, weil das System nicht stabilisiert wird, nicht zurück zum Ursprung geführt wird, sondern der Patient, die Patientin hat nur eine Milderung der Symptome. Ja. Aber das System wird nicht zurückgeführt zu dem, was es sein sollte. Und deswegen bleibt das System instabil und es entstehen eben diese Abhängigkeiten und auch nicht die Fähigkeit, die viele Jugendliche haben, ja, also auch wirklich ein tolles Leben zu führen, ein glückliches Leben zu führen, indem sie erfolgreich sind bei dem, was sie machen. Ja. Wenn ich jetzt weniger kognitive Fähigkeiten habe, weil ich eben diese Medikamente einnehme, dann werde ich auch in der Schule nicht so erfolgreich sein und da ist meine ganze Laufbahn irgendwie verändert.
Besonders, das ist aus deinem Vortrag herausgekommen, heute auch bei einer Studie, besonders wichtig bei Bewegung ist ja nicht Bewegung, ist, dass die Beinmuskulatur und die Gesäßmuskulatur dabei sind. Da gibt es eine sehr schöne Studie, wo man das gemessen hat. Vielleicht magst du uns die ein wenig vorstellen, weil ob Bein mit dabei ist oder nicht, das hat eine wesentliche Auswirkung, haben wir heute gehört. Gell?
Ja, das ist eine total interessante Sache, die ist jetzt erst die letzten paar Jahre bekannt, ja, durch diese Studie. Man hat angenommen, dass jeder Muskel im Körper in der Lage ist, diese Prozesse auszulösen, ja, wie eben die Ausschüttung von Nervenwachstumsfaktor, also der Dünger für das Gehirn, oder die Neurogenese, die Entstehung von Stammzellen, die das Gehirn stärken, aufbauen und auch reparieren, wenn notwendig. Und dann ist diese Studie durchgeführt worden an Nagern. Man hat sie bei den Hinterbeinen aufgehängt, 28 Tage, und sie durften sich nur auf dieser Schiene, also an der sie hingen, sie durften zwar hin und her sich bewegen, aber nur mit den Vorderfüßen. Sie haben natürlich überlebt, ja, also sie haben Futter gehabt, Wasser gehabt, lustig war es den Mäusen sicher nicht. Aber am Ende des Experiments sind dann Messungen durchgeführt worden von ihren Stammzellen und siehe da, sie hatten weniger Stammzellen, bis zu 70% weniger Stammzellen. Das heißt, die Neurogenese wird unterdrückt, wenn man keine Bewegung mit den Beinen hat. Und sie hatten auch weniger Nervenwachstumsfaktor. Ist klar, die Neurogenese hat auch mit dem Nervenwachstumsfaktor zu tun. Ja? Das heißt, der Dünger düngt auch diesen Prozess. Und das heißt, wenn man die Beine nicht bewegt, hat man von Bewegung, also es ist gut, dass man sie macht, also Oberkörperaufbau und Muskeln und Bizeps bin ich eh dafür. Ja? Bevor man jetzt Fett ansetzt, ist gut, dass man diese Bewegung macht. Aber sie ist nicht zielführend für diese zwei Prozesse. Die Bewegung mit dem Oberkörper ist zum Beispiel gut zum Cortisol abbauen.
Aber das gibt ja den Kardiosportarten einen besonderen Stellenwert. Kardiosportarten sind Laufen, Radfahren, also überall, wo man seine Ausdauer trainiert, ja, mit den Beinen. Und da gibt es ja, oder Inlineskaten, ja, also das sind alles gehirngesunde, wenn man so will, Sportarten, wo hier sehr viel passiert.
Ja, absolut. Ja. Also ich bin auch schon ein paar Mal gefragt worden, womit wir das zu tun haben. Ja? Aber man kann nur vermuten, dass uns die Evolution diesen Mechanismus geschenkt hat. Weil der Mensch ja grundsätzlich ein Geher ist, ein Läufer ist. Ja? Ich war heuer im Sommer in Botswana bei den San. Ja? Mhm. Das sind diese, also man bezeichnet sie auch fälschlicherweise als Bush-Leute. Die San, die beschreibe ich auch übrigens im Beweg dich und dein Gehirn sagt Danke, sind ein Volk, das von der Jagd im südlichen Afrika Millionen von Jahren gelebt hat. Und sie haben bis ins 20. Jahrhundert von der Jagd gelebt. Jetzt ist ihnen verboten worden, leider Gottes. Und sie konnten die Treibjagd betreiben. Das heißt, sie sind eine Gazelle nachgelaufen, bis die erschöpft zusammengebrochen ist. Das muss man sich vorstellen. Wahnsinn. Ja. Und ich vermute, dass die Evolution uns dieses Geschenk gegeben hat, indem wir das machen, was wir brauchen, dass sich der Körper und das Gehirn regenerieren, selbst regenerieren. Ja, das ist ein Selbstregenerationsprozess, vermute ich. Ja. Man kann das natürlich nicht überprüfen, ob es das wahr ist, ja, weil da müsste man jenen fragen, der die Evolution ins Leben gerufen hat. Aber es ist möglicherweise so, weil der Körper so ein wunderbares Regelwerk ist, wo alles zusammenpasst, wo eben Selbstregeneration auch wahrscheinlich schon eingebaut ist.
Es gibt ja sehr schöne Korrelationen in Studien, die beweisen, dass Schritte und Ausdauersport eben mit den Beinen, mit dem Nervenwachstumsfaktor zusammenhängen. Genau. Also mit diesem BDNF-Faktor, der gebildet wird und der dann die neuen Nervenzellen anregt zu wachsen. Kann man das so sagen, oder?
Man kann es so sagen, ja. Also je mehr ich mich bewege, umso mehr Nervenwachstumsfaktor, also BDNF, Brain-Derived Neurotrophic Factor, aber man sagt auch im Deutschen BDNF. Und es sind Korrelationen da und man sollte einfach schauen, dass man diese 10.000 Schritte am Tag macht. Idealerweise, also wenn man fitter ist, dass man sie läuft, dass man auch ins Schwitzen kommt. Das anstrengend ist für den Körper, weil es ist immer sozusagen das Überwinden gewisser Mechanismen. Ja? Und wenn man es macht und man schwitzt, dann schadet es nicht. Weil viele laufen so langsam, dass sie gar nicht ins Schwitzen kommen. Das war auch eine Zeit lang relativ modern. Was man jetzt weiß, ist, dass auch das Herz einmal schneller pumpen muss und auch die Lunge öfters atmet. Das schadet alles nicht, dass man immer ein bisschen außerhalb der Komfortzone das macht. Außerhalb der Komfortzone.
Herz-Kreislauf-System ist gut, nicht? Herz ist ja auch ein Muskel und der wächst auch dadurch.
Es schadet nicht, dass sich das Herz auch einmal anstrengt für eine kontrollierte Anzahl von Kilometern. Da kann überhaupt nichts passieren.
Weil du das jetzt ansprichst, kontrollierte Anzahl von Kilometern, du lebst das ja auch extrem authentisch, muss ich sagen. Die erste Tour, die ich verfolgt habe von dir, die war ja von Österreich in deine Heimat ins Ostertal mit dem Fahrrad, oder?
Ja.
Wie lange bist du da unterwegs gewesen?
11 Tage,
ja,
1165 Kilometer und 8000 Höhenmeter.
Sehr schön. Unglaublich.
Aber bitte mit den Backtaschen, gell?
Mit Backtaschen, ja.
Mit dem schweren Alufahrrad.
Und natürlich ohne Akku.
Na, was denn? E-Bike kriege ich mit 99.
Ja, sehr schön.
Ich will es nicht einmal haben, wenn sie es mir schenken.
Ja.
Wirklich?
Ja.
Ich möchte es gar nicht.
Ja.
Weil erstens einmal, es schaut furchtbar aus.
Ja.
Ja, es schaut
unsportlich, oder?
Voll unsportlich aus. Erstens, ja. Also schaut so nach Pensionisten aus, muss man sagen. Also bevor ich mich als Pensionist gar nicht bewege, okay. Aber als noch nicht Pensionistin auf einem E-Bike zu sitzen, nein, never ever. Und außerdem ist man ja der Steckdose ausgeliefert.
Das stimmt.
Ja, ich muss mich immer nach dem Akku richten. So wie ich jetzt gefahren bin, zum Beispiel den Sommer von Bari nach Davis. Ja, ich meine, einmal ist die Etappe 90 Kilometer, einmal ist sie 125 Kilometer. Und jetzt, was soll ich denn machen? Muss ich unbedingt auf 3 Kilometer ein Hotel finden? Vielleicht will ich dort schlafen, wo es viel schöner ist. Ja, dann habe ich meinen Akku in den Beinen.
Genau. Und du hast ja noch eine Tour gemacht in Afrika.
Ja.
Da hat es wahrscheinlich auch keine Steckdose gegeben, oder?
Nein. Und in Afrika, also ich bin von den Victoriafällen bis Kapstadt geradelt. Also nicht die ganze Strecke geht es nicht, das Radeln, weil gewisse Teile dieser Strecke so auf so weichen Sandpisten sind, dass man gar nicht einmal mit einem Fatbike radeln kann. Deswegen mussten wir leider geschattelt werden. Aber wenn ich mal die Zeit hätte, dass ich sage, ich schiebe das Fahrrad auf diesen Pisten, dann möchte ich wirklich von A nach B nur mit dem Fahrrad fahren. Und wir haben billige Mountainbikes gehabt, also geliehenerweise, die relativ gut waren, also dafür, dass sie billiger sind. Und ich habe auf den Straßen, also es waren teilweise auch Asphaltstraßen, gell, das war dieser dicke Asphalt, also es hat nicht so gut gerollt wie manchmal hier, also auf unseren Asphaltstraßen, aber ich konnte teilweise 25, 27 km/h mit dem Mountainbike erreichen, das ist gar nicht so wenig.
Und wie war das Verhältnis zwischen Asphalt und Staubstraße? So halb, halb?
Ich würde sagen, es war 65% Piste und ja, 35 Asphalt oder sogar weniger, 70 und 30.
Zwei Drittel, ein Drittel.
Ja, genau. Ja. Also die Asphaltstraßen waren eher in Botswana und wie wir dann nach Namibia gekommen sind, das war das Niemandsland. Also man sieht einen ganzen Tag kein Haus, du fährst 100 Kilometer, es ist kein Haus da, kein Mensch da, kein gar nichts, nur Steine und Sand und Wüste, aber wunderschön. Ja. Wunderschön. Ja, ja.
Kalt aber auch, oder, in der Wüste?
Es war saukalt. Also man denkt sich, sie fährt nach Afrika, es wird heiß sein. Aber im Sommer ist unten Winter. Und selbst wenn die Sonne scheint, also wir haben am Äquator ungefähr angefangen, also Simbabwe, Botswana, war ungefähr wie bei uns tagsüber, also 25 Grad. In der Nacht aber kippt die Temperatur um und in der Nacht ist es saukalt. Das heißt, ich habe immer mit Wärmeflasche geschlafen im Zelt. Ja. Also ich habe einen Expeditionsschlafsack gehabt, geht bis minus 27 und dann auch noch mit Wärmeflaschen. Eine habe ich mitgehabt, habe ich von Europa gebracht, das war eine ganz kleine. Und dann habe ich mir dort eine ordentliche gekauft, die 2 Liter enthalten hat, weil dann habe ich gewusst, ich friere nicht. Und manchmal habe ich mit 2 Wärmeflaschen und der Daunenjacke geschlafen. Daunenjacke und Kapuze von der Daunenjacke, weil im Zelt nur 3 Grad waren. Und je weiter wir nach Süden gekommen sind, weil Südafrika war so saukalt, also man macht sich keine Vorstellung. Ich habe alles angezogen, was ich gehabt habe. 2 Daunenjacken zum Radeln, ja. 2 Paar Handschuhe, dann Skiwäsche immer und Skisocken immer. Skisocken forever.
Wie lange wart ihr unterwegs?
3 Wochen.
3 Wochen. Ja.
Aber nicht jeden Tag, ja. Nicht jeden Tag sind wir lang geradelt, weil eben diese Shuttle-Passagen haben das Ganze eigentlich verdorben, würde ich sagen.
Also, aber schöne Erfahrung, oder? Schönes Abenteuer.
Schönes Abenteuer, aber wie gesagt, also ich möchte wirklich von A nach B ganz radeln.
Ganz radeln, ja.
Weil sonst ist es eine Reise.
Ja.
Und sonst, und wenn ich von A nach B wirklich radle mit meinen eigenen Beinen, dann ist es das echte Abenteuer.
Genau. Schön. Manuela, abschließend, wenn du den Hörerinnen und Hörern noch einen Tipp geben möchtest oder geben kannst, wie sie gehirngerecht ihren Alltag verbringen, was würdest du ihnen raten?
Beweg dich und dein Gehirn sagt Danke.
Sehr gut. Und damit sagen wir Schluss.
erichfrischenschlager.com Wenn du nach dieser spannenden Folge mehr willst, dann abonniere meinen Podcast auf iTunes oder Spotify. Oder du besuchst mich auf meiner Website erichfrischenschlager.com. Ich freue mich auf jeden Fall auf ein Wiederhören mit dir. Also, mach das Beste aus deinem Tag. Tschüss und Servus aus Graz.